Was passiert nach der ersten Million ARA? Wie baut ihr Strukturen für eine 20 Millionen ARA-Company? Und was ist eigentlich ein Playoff am Ende eines Quarters für eine SaaS-Company? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen zur Skalierung gibt es im zweiten Teil unseres Gesprächs mit Mirko Novakovic, Seriengründer, Ex-Instana-CEO und heute CEO und Founder von Dash Zero. Wir gehen tief rein in die Jahre 2018 bis 2020 bei Instana und sprechen unter anderem darüber, wie Sales und Customer Success in dieser Zeit grundlegend für die weitere Skalierung aufgesetzt wurden, wie Mirko Qualifizierung radikal neu gedacht hat und warum Forecast Calls mit Product und Engineering regelmäßig stattfanden und Mirko hier jeweils einen Joker in der Tasche hatte für die Dev-Pipeline. Mirko teilt, wie genau technische Acceptance im Enterprise funktioniert, warum POCs eben keine Feature-Sammlung und Wunschlisten von Kunden sein dürfen und warum ihn ein selbstgebautes CS-Portal zur Messung von Adoption und NPS zu dieser Zeit wichtig war. Das und viele, viele weitere Insights von Mirko bis zum Exit an IBM gibt's in den nächsten 50 Minuten. Viel Spaß beim Reinhören und los geht's!
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute mit einer Weltpremiere, nämlich einer zweiten Episode mit Mirko. Mirko, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, hi.
Wir gehen heute rein in den zweiten Teil eurer Journey bei Instana und zwar so die Zeit 2018 bis 2021, quasi die Growth-Periode, nachdem euer CRO gekommen ist. Da sind wir letztes Mal stehen geblieben.
Genau, das ist eher 18 bis 20 dann. Ja. Wir haben Ende 20 dann verkauft. Ja, gerne, steigen wir ein.
Für dich vom Mindset her, ich glaube, das ist ein guter Einstiegspunkt. Da kommt jetzt ein sehr erfahrenes Profil rein, super, super Track Record, spannende Firmen gebaut. Wie war das für dich als Founder? Was hast du dir vor diesem Hire damals in erster Linie versprochen, aber wie war das auch so mental für dich, einen großen Teil der Verantwortung dann wahrscheinlich im Commercial-Bereich erstmal abzugeben?
Also das fühlt sich erstmal richtig gut an, finde ich. Weil es natürlich eine totale Entlastung ist, dass du auf einmal ein Thema, was ja mit das wichtigste Thema ist, nämlich Growth, nicht mehr richtig in deiner Verantwortung ist, sondern du jemanden hast, der auch sagt, lass mich in Ruhe, rede mir nicht rein, ich weiß, was ich tue, gib mir die Ressourcen, das aufzubauen. Ne? Also Frank hat das schon sehr eigenständig und ist auch vom Typ her jemand gewesen, der nicht gemocht hat, wenn ich ihm reingeredet habe, sondern er wollte das auch selber aufbauen. Ne? Hatte das eben bei Splunk, bei AppDynamics schon erfolgreich gemacht, Companies, die Milliarden-Exits dann hingelegt haben und so jemanden holt man nicht, um ihm zu erklären, wie Sales geht, ne? Sondern den holt man, wenn man denkt, der weiß, was er tut.
Davon gehe ich absolut aus, Mirko. Ich würde gerne mal verstehen, wie war so dein Gameplan damals, wo du ihn geholt hattest? Hattest du die klare Absicht, die Firma in einem sehr, sehr kurzen Zeithorizont auch wirklich zu verkaufen? Also hast du ihn als Exit-erfahrenen C-Level geholt, um genau diese Equity-Story mit dir gemeinsam zu bauen? Oder war das eine mögliche Option, aber gar nicht euer Fokusthema in der Strategie?
Also ganz ehrlich, war das null mein Fokus. Okay. Also ich habe überhaupt nicht über Exit-Strategien nachgedacht. Zumindest, also für mich ist sozusagen ja auch ein richtig erfolgreiches SaaS-Unternehmen, das bleibt alleine bestehen, ne, für sehr lange Zeit. Ne. Dann ist der Exit, weil wenn du VCs drin hast, musst du ja irgendwann mal zumindest irgendwie Liquiditätsphasen haben, wo du an die Aktionäre ausschütten kannst, dann ist es der IPO. Ne? Also für mich war eigentlich, als ich gestartet habe, immer das Ziel, die Firma möglichst lange selbstständig zu erhalten und nicht zu verkaufen.
Interessanter Gedankengang und das war auch eine Vision, die du ja wahrscheinlich Frank als Hire so klar verkauft hast und er auch trotzdem gesagt hat, okay, spannendes Thema, mache ich. Jetzt natürlich so mein Interesse, Mirko, was hat sich initial verändert quasi mit Franks Einsteigen? Wie hat er sozusagen über Themen damals nachgedacht, über die Phase, wo ihr wart und was waren so die ersten Themen, die er signifikant anders gemacht hat, als du vielleicht mit dem Head of Sales davor?
Also das Erste, was sich natürlich radikal verändert, sind die Kosten. Ja. Also das muss man sich im Klaren sein, dass wenn man jemanden holt, der gerade aus dem Silicon Valley, der Vertrieb aufbaut und ein High-Growth-Unternehmen aufbaut, dass das extrem teuer ist. Weil, und das jetzt komme ich zu dem, was macht der? Der baut natürlich erstmal Struktur auf. Also in der Regel ist so ein VP Sales oder CRO ja nicht jemand, der jetzt total hands-on selber Outbound-Calls macht, sondern er baut die verschiedenen Teams aus. Und das war bei uns eben einmal die Sales-Teams, sowohl in EMEA als auch in North America. Das waren unsere beiden Target-Zielgebiete, wo er eben dann auch, ich sag mal, Director VP-Level eingestellt hat beziehungsweise mitgebracht hat, seine Leute. Das ist aus meiner Sicht etwas, was so Leute auch machen. Die bringen ein funktionierendes Team in der Regel mit und Leute, mit denen sie vielleicht schon 2-3 Mal erfolgreich zusammengearbeitet haben. Das heißt, wir hatten dann auf einmal, ich sage jetzt mal, einen Director US, Director EMEA, dann hat der Customer Success aufgebaut, auch dort einen Manager mitgebracht, einen erfahrenen, der dann eben Customer Success aufgebaut hat, können wir später drüber reden, aber wir hatten dann die Technical Account Manager, die für große Accounts zuständig war, wir hatten Customer Success Manager und wir hatten Customer Support. Das waren die 3 Einheiten unter dem Customer Success Manager. Dann das ganze Thema Operations, ja, was sicherlich auch etwas ist, dass du jemanden hast, der so deinen Sales Desk übernimmt, RevOps oder wie man es nennt, ne? Jemand, der Quoten erstellt, der in der Lage ist, beim Pricing zu helfen, Statistiken zu liefern, Reporting zu machen und so weiter, ne? Die Quotas entsprechend aufbereitet, dass man den Vertrieb auch entsprechend bezahlt, die Quotas auch erstellt. Das ist etwas, was er aufgebaut hat. Dann kommt irgendwann auch Sales Enablement dazu. Ne? Wenn du anfängst, 4-8 Leute im Quartal einzustellen im Sales, dann musst du auch dafür sorgen, dass die von Tag 1, die sind teuer, arbeiten können, dass sie das Material bekommen, dass die First Meetings Decks haben, dass die trainiert werden, dass die klare Aufgaben haben. Ne? Da gehört dann Product Marketing auch dazu. Was ich sagen will, ist, wenn so jemand kommt, dann entsteht auf einmal Struktur. Du hast auf einmal relativ viele Leute, die dann eben, ne, Sales Enablement, Sales Operation, Customer Success, deine Sales Teams, können wir auch drüber reden, wie so ein Sales Team bei uns aussah. Du hattest eben einen AE, der eben den Vertrieb gemacht hat. Wir hatten einen SE, einen Sales Engineer. Wir haben ein recht komplexes technisches Produkt gehabt bei Instana mit POCs oder POVs, wie man so heute nennt, Proof of Value. Das heißt, die musstest du dann haben und wir hatten dann auch SDRs, die im Grunde dann das Heavy Lifting, Outbound, Pipeline Generation gemacht haben. Ne? Wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen, 60-40% kam aus Marketing, 60% hat Sales selber generiert über Outbound und das muss man auch machen. Ne? Hat der Sales der AE auch selber gemacht, aber so ein Team bestand eben aus 3 Leuten und ja, man kann sich vorstellen, ne, dass wir haben extrem viel geheiert in dem Jahr nach Frank, bestimmt 50-60 Leute, die dann in dem Sales-Team oder Growth-Team dann auf einmal vorhanden waren. Alle nicht günstig, das heißt, der Burn geht hoch und der Druck steigt, weil du dann auch liefern musst, ne? Weil wenn du dann die ganzen Leute hirest und der Revenue kommt nicht nach, dann sieht's schlecht aus.
Absolut. Ich entnehme deinen Worten, dass auch Frank sozusagen Second-Line-Leadership relativ schnell mitgebracht hat. Sicherlich nicht alle diese 5 Positionen, aber 2-3 Leute. Was dich als Gründer, ich vermute, auf jeden Fall in die ein oder andere Diskussion mit deinen Gesellschaftern und Investoren gebracht hat, weil das ist natürlich eine, vermute ich, sehr großer Vertrauensvorschuss und das musst du ja auch erstmal erklären, wie du, also warum du so eine Risiko einer großen Kostenstruktur nimmst. Ich glaube, Track Record hilft da natürlich, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da auch ein oder anderes Gespräch gab oder war das einfach total klar, sichere Bet, krasser Track Record, wir machen das einfach und der Umsatz wird kommen, auch wenn wir den jetzt vorfinanzieren mit hohen Burn.
Also hier gilt eigentlich, ich glaube, das gilt heute noch so, das ist natürlich heute ein bisschen anders, dass Wachstum alles andere überdeckt.
Okay.
Ja, also ja. Solange du wächst, also ich hatte ja erzählt, Frank ist gekommen, da hatten wir roundabout 1 Million ARR, ja. Anfang 2017. Wir sind dann auf 2,5 Millionen gewachsen, das war dann wahrscheinlich 18 und dann auf 9,5 Millionen, also wirklich 1, 2,5, 9. Das heißt, wir haben dieses Double, Triple sozusagen geschafft. Und wenn du das schaffst, wenn du von 2,5 auf 9 wächst oder auf 9,5 und dann fast vervierfachst, dann fragt dich keiner nach Kosten. Unser Burn war enorm. Wir haben viel geheiert. Wir haben dann natürlich auch für den weiteren Wachstum geheiert. Das heißt, der Burn war hoch, aber das Wachstum ist auch gekommen. Und dann hat keiner danach gefragt, ne? Sondern dann ist eher die Frage, okay, können wir noch aggressiver wachsen, ne? Also so nach dem Motto, wenn du schon so schnell wächst, geht's noch schneller. Und dann haben wir, dann sind wir von 9, haben wir praktisch nur noch verdoppelt im nächsten Jahr. Das war dann, und dann wird natürlich, dann merkst du auf einmal, dann dreht sich der Wind, ne? Das ist ganz klar. Wenn du auf einmal nicht mehr diese Verdreifachung hast, du hast aber vielleicht eine Verdreifachung der Kosten, aber dein Umsatz geht nur doppelt hoch, dann kommen natürlich die Fragen, ne? Nach Effizienz etc. Dann ist auf einmal die Magic Number interessant und CAC, alles Metriken, die vorher keinen interessieren, ne? Aber ich sage immer, solange du brutal wächst, spielen diese Sachen wie Effizienz, CAC, Magic Number etc. eigentlich keine Rolle, ne? Weil man sagt, okay, Topline Growth ist gut. Wenn die dann aber nicht mehr so stark wächst, dann sind auf einmal alle anderen Metriken relevant, ne? Also das ist so meine Erfahrung und ich glaube, dass das immer noch die Wahrheit ist, ne? Dass Wachstum bringt dir dann auch hohe Bewertungen. Das heißt, du kommst als Gründer auch günstig an Kapital, was Verwässerung angeht. Und wenn du das schaffst, wenn du Wachstum hast und weiter raisen kannst, dann kannst du diese Maschine auch befüttern mit Geld, ne? Aber ich habe dann auch irgendwann mal gesagt, das ist so ein bisschen, das klingt hart, aber das ist so ein bisschen wie ein Drogenabhängiger, der Drogen braucht, ne? Wenn du einmal in diesem Modell bist, dann bist du auch abhängig von Geld, ja. Weil du burnst, du musst raisen. Raisen kannst du nur vernünftig, wenn du wächst. Genau. Das heißt, das ist ein enormer Druck, der dann auch da entsteht, ne? Ja, das macht auch total Spaß, ja, schnell zu wachsen und nach vorne zu gehen. Es gibt unheimlich Energie, das Team ist pumped, Sales, wenn du schnell wächst und alle können ihre Quote erfüllen und übererfüllen, verdienen viel Geld, dann sind die auch gut drauf. Also das erzeugt eine super Stimmung, aber in dem Moment, wo das kippt, kippt auch alles andere, ne? Dann muss man das auch managen können, ja.
Jetzt würde ich natürlich gerne mal ein bisschen verstehen, wie ihr das geschafft habt, Mirko, sozusagen diese Quotas zu erreichen bei schnellem Wachstum. Ich glaube, das Geld zu bekommen und über FTEs zu wachsen, ist das eine, aber dann auf einer FTE-Ebene, dass die Leute auch ihre Ziele erreichen und wirklich Kunden im Vertriebsprozess so gut begleiten, dass die konvertieren, ist, glaube ich, nochmal eine andere. Du hast schon gesagt, ihr hattet ein spannendes Setup aus SDR, später AE und einem Sales Engineer. Wie wichtig war oder ist auch heute diese Kombination aus einem Commercial-Oriented Persona, also im AE und einem Engineer bei einem komplexen Enterprise-Produkt. Wie entscheidend war das für euch im Prozess und warum habt ihr das so aufgebaut?
Also meiner Meinung nach ist es sogar so, dass der SE die entscheidendere Rolle ist. Mhm. Ja, bei technisch komplexen Produkten, weil du bist so eine Art, ich habe ja vorher auch Consulting gemacht, du bist so eine Art Trusted Advisor. Ne? Der SE, der arbeitet ja ganz eng mit dem Kunden zusammen, mit dem Team vor Ort. Der muss die Probleme des Kunden verstehen, der muss die Sprache des Kunden sprechen, der muss auch helfen, technische Probleme zu lösen. Wenn du da gute Leute hast, ist das 80% des Deals. Ja, also ich sage nicht, dass der AE nicht auch noch einen guten Job machen muss mit Behandlungen und die richtigen Leute und den Prozess steuern, ganz klar. Aber ich glaube, der SE ist bei technisch komplexen Produkten, wo du POCs, POVs machen musst, ist die entscheidende Rolle. Ja, das ist meine Erfahrung.
Hol uns da einmal ab, wie habt ihr den Sales-Prozess strukturiert? Von, sag ich mal, SDR hat einen Erstkontakt gemacht, bis hin so zum Abschluss. Weil ich glaube, das ist super spannend für unsere ZuhörerInnen zu verstehen, okay, welchen Part hat der AE angenommen? Wann hat er den SE reingeholt? Was bedeutet denn POV? Was bedeutet denn POC bei euch? Also so, das ein bisschen mal auf eine Zeitschiene zu bringen, wäre, glaube ich, mega hilfreich. Da freue ich mich auf ein paar Insights von dir.
Sehr gut. Ja, ich versuche das mal aus dem Kopf, wie unser Sales-Prozess aussah. Also, wir haben angefangen mit klassisch Lead. Alles, was reinkam an Kontakten, war bei uns erstmal ein Lead im CRM und der war bei Marketing. Und diese Leads sind dann erstmal so genannt genurtured worden, E-Mails, White Paper, Webinare und das hat Punkte gegeben. Und wenn ein Lead eine bestimmte Anzahl Punkte erreicht hat, ist er zu einem sogenannten Marketing Qualified Lead geworden. Das heißt, dann haben wir gesagt, okay, wir haben genug gesehen, genug Trigger, der hat sich ein White Paper, der hat unsere Pricing Page dreimal besucht, der hat Interesse, dann haben wir gesagt, das ist ein Trigger. Diese MQLs sind dann an das SDR-Team gegangen. Da können wir übrigens auch mal drüber sprechen. Wir haben zwei verschiedene Arten versucht, weil es gibt dann natürlich die klassischen Probleme, your leads are weak, ne? Also SDR-Teams hingen erst in Sales, dann mal in Marketing und dann wieder in Sales. Also reden wir darüber, dass sie in Sales hängen. Das heißt, die MQLs wurden rübergeworfen an die SDRs. Die haben dann den Lead angerufen. Mit dem Ziel, ein sogenanntes First Meeting zu erzeugen. Das war dann bei uns, das First Meeting war dann der sogenannte SQL, Sales Qualified Lead. Der SDR hat da angerufen, an die Strippe bekommen, hat gesagt, hey, und hat drei Dinge qualifiziert. Ist Pain da? Gibt es einen Technical Fit? Und ist Budget da? So, die drei Dinge wurden qualifiziert. Und wenn man wusste, ja, der hat Pain, der Kunde, technisch passt das, der hat Kubernetes, was weiß ich, was bei uns wichtig war. Und der sagt auch, ja, es ist, wir haben die Power, das auch zu kaufen und wir suchen was. Dann wurde dieses erste Meeting gemacht. Und das erste Meeting war dann eben ein 30-minütiges Sales-Meeting mit einer kurzen Präsentation, einer kurzen Demo. Da waren also AE und SE drin. Und im besten Fall ist dann in dem Meeting entschieden worden, ein POC aufzusetzen, also das zu testen.
Und dann Frage, der SDR war da nicht mehr drin in diesem ersten
Meeting. Nein, der war nicht mehr drin.
Ein klares Handover, der hat gesagt, okay, ihr habt einen Call mit meinen Kollegen und dann war der SDR auch aus dem Thema raus.
Genau, der SDR ist also auch provisioniert worden nach Anzahl Meetings.
Ja.
Die hatten eigentlich nur eine Aufgabe, SQLs zu schreiben und Meetings für das Team zu machen. Ne? Und wie gesagt, du hast an allen Stellen natürlich Qualitätsprobleme. Ne?
Ja.
Die MQLs sind vielleicht nicht gut qualifiziert. Die SQLs, vielleicht macht ihr auch Meetings mit Kunden dann, die nicht so qualifiziert sind. Das muss man also, diese Feedback-Mechanismen muss man in den Prozess einbauen, um die Qualität dann auch hochzuhalten. Es ist ja nicht nur Quantität, es ist insbesondere auch Qualität, dass du gute Meetings hast. Das muss man dann einbauen. So, dann wurde dann hatten wir sozusagen einen zweigleisigen Prozess. Ab der Stelle hat sich der Sales-Prozess geteilt, nämlich einmal in den Prozess des POVs. Sozusagen bis zum Technical Accepted. Das war sozusagen die Stage, wo du sagst, der Champion auf der Seite des Kunden, dein Ansprechpartner, hat den POV durchgeführt mit dem SE und hat gesagt, ja, Technical Accepted.
Okay,
um das vernünftig zu machen, haben wir das auch strukturiert. Es gab also vorneweg einen Kriterienkatalog, der erstellt wurde, wo wir mit dem Kunden dann gesagt haben, okay, was müssen wir denn liefern, damit du sagst, das ist Technical Accepted? Ne? Und in dem POV wurde dann darauf hingearbeitet, diese Punkte auch zu erfüllen, so dass man am Ende sozusagen, ich sag mal, einen unterschriebenen vom Champion unterschrieben hat, ja, Instana hat alle diese 5, 6 Punkte erfüllt und es ist technical accepted. Ne? So, das war sozusagen der eine Gleis des Prozesses.
Wie lange ging das, Mirko? Wie lange hat es realistisch gedauert, bei größeren Corporates diesen Prozess einmal durchzuführen mit allen Stakeholdern, die da auf Kundenseite auch wahrscheinlich involviert sind, auf technischer Seite und so weiter?
Ja, ihr Lieben, ihr habt es gehört, so ein rasantes Wachstum, wie Mirko hingelegt hat, das erfordert natürlich auch ein bisschen Kapital und daher an dieser Stelle ein wichtiger Hinweis an unseren starken Partner Float. Es gibt Momente im Leben, da trifft man auf jemanden und es macht einfach sofort Klick. Genau das ist passiert, als wir Janis und Cedric im Jahr 2022 bei einem Kitesurfing-Event kennenlernen durften im Founders Kite Camp. Seitdem ist Float ein unglaublich starker Partner für Artnest und die gesamte Community. Float ist ein entscheidender Faktor für die Finanzierung von SaaS-Unternehmen. Ganz gleich, ob ihr euren Cash-Runway verlängern oder in Wachstum investieren möchtet, Float bietet flexible Finanzierungsoptionen für all eure Bedürfnisse. Float ist vor allem unkompliziert, das Onboarding ist super einfach und ihr bekommt Zugang zu einer Kreditlinie, die ihr ganz nach eurem eigenen Bedarf nutzen könnt. Ihr zahlt nur für das, was ihr auch tatsächlich in Anspruch nehmt, equity-free, sodass keine zusätzlichen Kosten auf euch zukommen. Außerdem macht Float eure Finanzierung zu einem absolut persönlichen Erlebnis. Ihr sprecht mit echten Menschen, die zudem auch noch wirklich cool sind, die euch zuhören und individuell auf euch eingehen können, nicht mit automatisierten Systemen oder irgendwelchen Bots. Wenn ihr also auf der Suche nach einem Finanzierungspartner seid, der eure Bedürfnisse versteht, dann trefft ihr Janis, Cedric und das Team bei vielen von unseren Veranstaltungen, sei es bei Artist on Tour oder natürlich auf dem Summit im Oktober. Oder ihr schreibt einfach Janis direkt eine E-Mail an janis@gofloat.io. Besucht auch gerne sonst mal die gofloat.io Website und probiert dort einen Rechner aus, um eure Optionen durchzuspielen. Viel Erfolg bei der Finanzierung, viel Spaß bei den Gesprächen und hier geht's weiter mit dem Pod.
Ja, wir haben das versucht, in 2 bis 4 Wochen durchzuziehen. Muss natürlich sagen, dass es auch große Kunden gab, wo sowas auch komplizierter wird und auch mal Monate dauert. Ne? So, aber Ziel war, das in 2 bis 4 Wochen durchzuziehen, diesen POV-Prozess. Und parallel hat der AE eben am Commercial-Prozess weitergearbeitet. Ne? Da gab es dann so Phasen wie qualifiziere deinen Champion. Wie macht man das? Indem man dem Champion sagt, bitte gib mir mal den Kontakt zu deinem Chef. Wer ist hier der Mensch, der unterschreiben kann, der das Budget hat, so dass der AE dann auch sagen kann, okay, ich kann hier schon mal über Commercial reden, ich kann die Legal Terms schon mal vorab arbeiten, ich verstehe, wer unterschreiben muss, ich verstehe, wie der Prozess aussieht. Ne? Das sind die Dinge, die man parallel gemacht hat, so dass wenn man diesen Termin hatte, wo man gesagt hat, ja, technical accepted, ja, POV ist vorbei, dass man dann sozusagen schon im Commercial genau weiß, was die nächsten Schritte sind, um den Commercial-Prozess durchzuziehen. Ne? Und dann war eben nach Technical Accepted, ist dann eben in die Deal-Phase, Negotiation gegangen und dann ist der Deal geclosed oder lost. Ne? Das, ja.
Da vielleicht mal eine Detailfrage, was waren so KPIs, die zu Technical Accepted geführt haben? Ich glaube, bei anderen Tools, die jetzt irgendwie Recommendation Engines oder so, ist wahrscheinlich mehr Umsatz relativ klar messbar und einfach bei euch sind es ja wahrscheinlich eher technische Determinant KPIs, die wichtig sind. Was waren so die Top-Sachen, die messbar gemacht werden mussten, damit ihr dieses Technical Accepted bekommt?
Genau, das waren also, je nach Kunde können das ganz unterschiedliche Kriterien gewesen sein, ne? Dass man bestimmte Applikationen und Probleme identifizieren kann, die man vielleicht in der Vergangenheit hat, dass man die Pain, die man hat, entsprechend löst, indem man Dashboards baut oder Alerts aufsetzt, die das dann finden. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man die sehr konkret macht und dass man in dem POV sehr fokussiert auf diese Dinge ist, die man dort aufgeschrieben hat. Weil was häufig passiert ist, dass man, und das unterscheidet aus meiner Sicht auch einen guten SE mit Sales Skills und einer, der die nicht hat, ist, dass man nicht sagt, ey, und wir haben hier noch dieses coole Feature, das war gar nicht auf der Liste. Und dann läufst du in ein Problem rein mit diesem coolen Feature, was schon mal passiert, was dann zu einem Dealblocker wird, obwohl es gar nicht Teil des Success-Criteria-Katalogs war. Ne?
Ja, ganz grob gewesen, selbstgeschaffenes Problem.
Selbstgeschaffenes Problem. Deswegen ist es total wichtig, diese Success-Criteria aufzuschreiben und in dem POV sehr fokussiert auf die Success-Criteria zu bleiben und sich nicht davon ablenken zu lassen. Ne? Weil das ist im Grunde das, was du erreichen willst. Du willst sagen, hier, die 5 Sachen will ich haben und die anderen Sachen sind dann erstmal nicht relevant. Die kannst du eben nach dem Deal als Cross-Sell, Upsell angehen. Aber nicht während des Deals, ne? Das sehr fokussiert bleiben.
Jetzt sehe ich ab und an, Mirko, das Problem, gerade wenn man so POVs definiert, dass der Kunde natürlich erstmal so wünscht dir was macht, ja? Also so gibt natürlich sozusagen einen extrem umfangreichen Katalog, weil er sagt, okay, das ist nur Best Case, ihr müsst alles können. Wie findet man da als SE einen guten Weg, dass man sagt, okay, that's in scope, that's out of scope, ohne den Kunden zu verprellen, aber auch um sich selbst natürlich irgendwie nur ein moderates Maß an Arbeit zu schaffen, gegen das man auch delivern kann.
Ja, also ich glaube, es gibt 2 Dinge, denen man sich sehr bewusst sein muss. Nämlich, das ist eines Qualification, die ist extrem wichtig im Prozess und das ist etwas, was aus meiner Sicht häufig missverstanden wird. Man qualifiziert Kunden nicht in den Prozess rein, sondern man qualifiziert einen Kunden aus dem Prozess raus.
Das musst du ein bisschen erklären, Mirko.
Ja, ja, klar. Ich meine, es ist ein Funnel. Ne? Oben geht viel rein, unten bleibt weniger übrig, leider. Ne? Es wäre schön, wenn es anders wäre. Und was man versucht zu machen durch Qualifikation, ist, die Sachen rauszusortieren, die kein Erfolgs- oder nicht so hoch im Erfolg sind. Ne? Also wir haben versucht, dass wenn wir ein POC machen, dass wir den Deal dann auch gewinnen. Ne? Und das macht man nicht, weil man so ein geiles Produkt hat, wenn man 80% Winrate beim POC ist. Das heißt das nicht unbedingt, dass man das beste Produkt hat, sondern das heißt auch, dass man die Kunden extrem gut qualifiziert hat, dass die POCs, die man macht, auch sehr gut zu einem passen und man dann hohe Gewinnchancen hat. Und warum macht man das? Weil die Leute eben teuer sind. Es kostet viel Zeit und Geld. Wir haben die POCs nicht bezahlen lassen. Es gibt ja Kunden, die lassen oder Anbieter, die lassen sich POCs bezahlen. Ich bin da überhaupt kein Fan von. Ich denke immer, man sollte POCs kostenfrei machen. Und wenn man sie macht, dann muss man, wenn man das macht, dann muss man eben sicher sein, dass man die auch gewinnt. Ja. Ja? Und das macht man, indem man vorher gut qualifiziert. Und wenn man natürlich, ich kenne das auch, dass du diese, gerade bei Ausschreibungen, bei größeren Kunden, kriegst du diese Feature-Kataloge.
Ja, genau.
Die einfach sozusagen, weiß ich nicht, heute macht man die wahrscheinlich mit ChatGPT, damals hat man irgendwie rumgegoogelt, was ist denn die maximale Anzahl Features, die so ein Tool bieten kann, und dann packt man die alle rein. Da hatten wir auch als Startup gar keine Chance, weil also ein Kunde darauf bestanden hat, dann haben wir nicht mitgemacht. Mhm. Ja, einfach weil wir gesagt haben, okay, dann haben wir eh keine Chance. Also entweder wir haben die Chance, dort sozusagen mitzuwirken an den Kriterien und dem Kunden klar zu machen, wie die Kriterien auszusehen haben, dass wir am Ende auch gewinnen. Ja. Oder wenn man merkt, das schafft man nicht, dann hat man nicht mitgemacht. Ne? Also das muss man auch ganz klar sagen, dass das ein ganz wichtiger Teil des Prozesses ist, dass man nicht einfach wild POCs macht, weil das kostet Geld und Zeit, sondern dass, wenn man da reingeht, dass man sich sicher ist, dass die Kriterien auch zu einem passen. Und wenn man schon da merkt bei den Kriterien, okay, der Kunde, der will Dinge haben, die kann ich gar nicht erfüllen, fair enough. Ne? Also das ist ja das gute Recht eines Kunden, aber da muss man auch ganz offen sagen, hey, ne, also wenn ich Porsche-Händler bin und der Kunde kommt und sagt, ich habe irgendwie einen langen Wohnwagen, ich brauche eine Anhängerkupplung und ich muss ganz häufig irgendwie Sachen transportieren, dann wird man wahrscheinlich auch nicht sagen, ja komm, lass uns mal ein POC mit einem 911er machen. Ne? Das, ja. Das passt nicht. Ne? Und genau das Gleiche gilt hier auch. Es gibt unterschiedliche Anforderungen. Wenn man merkt, die Anforderung passt nicht, dann sollte man frühestmöglich rausgehen, weil wenn ich ganz viele POCs mit dem 911er mache bei Wohnwagen, dann verliere ich meine Zeit.
Verlierst du, ich glaube, es ist eine der schwierigsten Entscheidungen für Gründer, insbesondere wenn man noch nicht so erfahren ist, wirklich genau dieses sozusagen Potenziale, und am Anfang sucht man natürlich nach den Umsätzen und die Kunden, die rauszuqualifizieren, aber es ist aus meiner Erfahrung extrem wichtig, wie du sagst, weil du bindest die wenigen Ressourcen, die du hast im Unternehmen, auf den falschen Projekten. Du wirst im Funnel extrem schlechte Conversion Rates sehen. Deine CACs werden dadurch extrem nach oben gehen. Ja, also es beeinflusst ja im Rattenschwanz so viele Faktoren bis hin zum nächsten Fundraising, dass diese Entscheidung der Rausqualifizierung eine extrem wichtige ist, die aber ganz wenig diskutiert wird, ehrlich gesagt, und auch von ganz, ganz vielen nicht gut gemacht wird.
Ja, aber warum? Lass uns auch ehrlich sein, ne? Wir haben das teilweise auch nicht gemacht. Also ich bin jetzt, ne, also das ist jetzt natürlich auch so
easy to say, ja.
Easy to say. Ich weiß natürlich auch, wie die Realität ist. Das ist natürlich, also was ist das Kernproblem? Das Kernproblem ist, dass man nicht genug Pipeline hat.
Genau, ja.
Ja, also wenn du nur 5 Deals oben rein bekommst, dann musst du die gefühlt auch machen, und dann machst du natürlich auch den Quatsch, der keinen Sinn ergibt, weil einfach du hast die Leute sowieso. Dann machst du einfach mit. Aber was einem dann bewusst sein sollte, ist, A, dass deine Metriken dann vielleicht etwas signalisieren, was gar nicht richtig ist, ne? Weil du hast dann vielleicht eine hohe POC-Loss-Rate oder keine hohe Win-Rate. Das liegt aber an der Rückschluss, dass das dann ein Produktproblem ist oder ein POC-Problem, ist aus meiner Sicht dann teilweise falsch.
Ja.
Der richtige Rückschluss ist, ich habe das mit den falschen Kunden gemacht, und der Grund dafür war, dass ich zu wenig Pipeline hatte. Also ist das, woran du eigentlich arbeiten musst, Pipeline, was übrigens nicht immer mal eben ad hoc zu lösen ist. Ne? Das,
ja.
Da muss man dann auch ehrlich sein, ne? Wenn du erstmal Content erstellen musst, SEO machen musst, die richtigen Leute reinbringst, das ist aufwendig, das dauert Zeit. Aber dann musst du vielleicht eher sagen, okay, ich bremse jetzt mal auf der Go-to-Market-Seite und fix erstmal mein Pipeline-Problem, bevor du mit zu wenig Pipeline schnell wächst und dann eben genau in die Probleme läufst, dass du nicht mehr rausqualifizieren kannst. Und alles mitnimmst, und das frustriert alle, ne? Du machst POCs, wo der SE schon sagt, hey, das ist die falsche Technik, ich kann das gar nicht bieten, ne?
Das kann nicht funktionieren.
Das kann nicht funktionieren, aber du zwingst mich dazu, ne? Ich habe dir vorher schon gesagt, dass das nichts wird, ne? Also dann beginnen diese Diskussionen, und das drückt auf die Stimmung, das macht keinem Spaß, da entsteht viel Druck, ne? Das muss man verhindern. Auch nochmal, wohl wissend, wir hatten die Probleme natürlich auch, ne? Also wir hatten auch schon mal, gerade in Regionen, dann hast du keine Pipeline, dann nimmst du alles mit.
Ja, absolut. Völlig nachvollziehbar, ne? Also kann man total fühlen. Ich glaube, man muss sich nur vielleicht bewusst werden, was das für Folgeeffekte hat. Vielleicht Anschlussfrage hier, wie kontinuierlich und auch relevant war das für euch, eure ICPs sozusagen vorne schon im Funnel kontinuierlich zu schärfen und auch zu challengen, damit auch immer weniger von den schlechten Leads sozusagen in überhaupt dieser POC-Stage ankommen. Da kann man natürlich auch nochmal rausqualifizieren, aber gibt ja auch extrem starke Rückkopplungseffekte zu wirklich Top of the Funnel. Wie habt ihr da die Interaktion und sozusagen Rückkopplung sichergestellt?
Ja, also wir hatten natürlich, da wir klassisch Enterprise Sales waren und auch eher auf größere Kunden ausgerichtet, haben wir natürlich vom Marketing bis zum Outbound sind wir sehr account-based vorgegangen. Ne? Also bei uns hatte jeder AE, war am Ende für roundabout 100 Accounts in seiner Region verantwortlich. Das heißt, man hatte eine Liste mit 100 Accounts, die waren für ein Quartal günstig und dann durftest du nach dem Quartal, ich glaube, 20% austauschen. Ne? aber im Grunde hast du dich auf 100 Accounts, die schon vorselektiert waren mit Kriterien, da gibt's ja genug Tools heute, wo du dann selektieren kannst nach Technologie, nach Größe, nach Business Case, Vertical, und das haben wir gemacht. Ne? Das heißt, wir waren sehr gezielt und auch im Marketing sehr gezielt dann auf die Kunden, teilweise Landing Pages, die dann für den Kunden schon optimiert waren, ne? Wo hier ein Use Case, wenn es, weiß ich nicht, jetzt sage ich mal, ich habe Mercedes, dann hast du deinen Audi Case angezeigt oder so, ne? Also dass das auch immer passte. Also das war schon sehr dediziert gemacht, so dass wir da sehr fokussiert waren. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch einen Inbound Flow, wo Sachen reinkommen, die auch nicht auf der Account-Liste sind. Und da sind wir dann sehr opportunistisch vorgegangen. Ne? Wir hatten also am Ende dann auch ein Commercial-Team. Also sozusagen die AEs waren zuständig für die 100 Accounts und wir hatten dann ein kleineres Team, so ein Inside-Sales-Team. Mhm. Das hat sich um alles andere gekümmert. Das heißt, alle Deals, die nicht auf einer Account-Liste waren, sind dann erstmal zu diesem Inside-Team gegangen und die haben sich sozusagen um diese Deals gekümmert. Ne? Und wenn dann aber mal, keine Ahnung, wenn du jetzt, ich sag jetzt mal, ein Walmart oder so auf einmal inbound hast und der war nicht auf deinem Kontakt, dann hast du das schon auch gefiltert und gesagt, okay, den gebe ich jetzt doch mal lieber einem AE, weil da ist so viel Potenzial, das gucken wir uns genauer an. Ne? Also das war der Prozess bei uns.
Gehen wir zurück zu diesem zweigeteilten Prozess, der technische Prozess und der Commercial Prozess vom AE, die kommen irgendwann zusammen, sagen wir mal, laufen beide durch, dann gibt es ja sicherlich ein Entscheidungsmeeting am Ende der beiden Prozesse, was hoffentlich zur Signature führt. Ja. Wie habt ihr das strukturiert? Habt ihr da irgendwie, also wer war da drin? Wie habt ihr darauf hingearbeitet? Wie sah das aus?
Also erstmal hatten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen zurück, was wir am Ende hatten. Wir haben natürlich jede Woche einen Forecast-Call gemacht, wo alle Deals besprochen wurden. Da war ich auch immer mit dabei. Da war aber auch unser Head of Product und Head of Engineering dabei, wo wir uns auch angeguckt haben, während dieser POV-Phase gibt es technische Blocker.
Mhm, okay.
Und bei uns war das so, dass alle Deals über 50.000 ARR, die wurden bei uns gesondert betrachtet. Also alles unter 50.000 ARR konnte eigentlich keinen Einfluss auf unsere Entwicklung nehmen, ne? Weil wir nicht wollten, dass irgendwie jeder Deal uns verrückt macht. Aber alle Deals über 50.000 Euro, die haben sozusagen Product Management Attention bekommen. Ne?
Spannend.
Also da hab ich also sichergestellt, dass wenn es technische Blocker gab, dann auch ein Call aufgesetzt wird, wo Engineering und Product Management involviert sind.
Ja? Kurze Zwischenfrage, so. Weil technischer Blocker ist das eine, Feature Request ja schon nochmal ein ganz anderer Umfang. Wo habt ihr da die Grenze gezogen?
Gar nicht.
Okay.
Ja, also ein Deal Blocker, der ein Feature Request ist, wurde genauso behandelt. Ne? Da wurde also Engineering und Product draufgeschickt. Heißt nicht, dass wir es gemacht haben, aber ich wollte, dass zugehört wird, dass das verstanden wird, dass geguckt wird, gibt es eine Alternative dazu, ne? Und wenn nicht und es war ein Blocker, dann wurde eben auch geguckt, können wir das jetzt umsetzen, um den Deal zu gewinnen, ne? Dann wurde das auch entschieden. Aber das vielleicht schon mal, das war schon, wir waren sehr sales-fokussiert, ne? Das sehe ich bei anderen Unternehmen, das ist sehr sales-fokussiert. Alle waren involviert, hohe Attention und wir waren quartalsorientiert und da haben wir auch nochmal ganz klar unterschieden, die ersten zwei Monate des Quartals waren Business as usual und den dritten Monat eines Quartals haben wir Playoffs genannt. Ja, also ähnlich analog zu Football, ne? Hast du die normale Saison, die geht ganz normal, aber bei Playoffs, da geht's um alles. Und in diesem Monat haben wir volle Attention auf die Deals gelegt. Da war eigentlich Product und Engineering angehalten, alles zu tun, um Deals durchzubringen.
Finde ich einen mega spannenden Aspekt, Mirko. Also, ja, also in der Form auch noch gar nicht gehört vorher. Ja, also man hat ja oftmals so ein bisschen das Gefühl, dass Product und Dev bewusst geschützt werden und außen vor, ja, um sozusagen bestimmte Pipelines nicht zu gefährden durch Kundenrequests. Du sagst eigentlich genau das Falsche, andersrum, die müssen mit rein. Und wenn es große Deals sind, die für die Topline entscheidend sind, müssen die so agil sein, dass da auch delivered wird.
Auf jeden Fall. Ich habe auch noch ganz andere Sachen gemacht. Ich finde zum Beispiel auch, dass Entwickler das lernen müssen. Ne? Ich kann mich erinnern, wir hatten einen Kunden in L.A., und der hatte Probleme mit Monitoring der Webseite, und das Entwicklerteam hat immer hin und her, ja, nicht unser Problem. Dann habe ich gesagt, pass auf, hier ist das Ticket, morgen früh LA, ne, war ein deutscher Entwickler, der hat mich erstmal angeguckt, habe ich gesagt, fliegst jetzt rüber und du bleibst so lange da, es gibt keinen Rückflug. Du bleibst so lange da, bis ihr das Problem gelöst habt, ne? Du bist vor Ort, du guckst dir das an, du kannst das Team dahinter koordinieren, und dann war das Problem in der Woche gelöst.
Ja, war krass.
Aber ich bin auch dafür, dass manchmal lehnt sich so ein Entwicklungsteam zu weit zurück und sieht das immer als Sales-Problem. Aber manchmal muss man die Pain auch echt selber spüren. Ne? Deswegen habe ich zum Beispiel auch Entwickler immer mit auf Messestände genommen und habe die Demos geben lassen. Weil es ist auch mal gut, dein eigenes Produkt mal Kunden in so einer Situation auf einem Demostand und das Feedback auch direkt ins Gesicht zu bekommen. Ne? Also ich halte das für extrem wichtig, deswegen habe ich die immer mit reingenommen. Es gab auch noch mal ein wöchentliches Meeting nur zwischen dem SE-Team und Product und Engineering zusätzlich zum Forecast-Call, mhm, wo die POCs noch mal durchgesprochen wurden. Also ich hatte schon ein hohes Augenmerk darauf, dass Product und Engineering total fokussiert waren darauf, dass wir Deals machen müssen.
Ah, mega spannend. Und jetzt gehen wir mal zurück auf dieses Entscheidungsmeeting beim Kunden, ja, weil ich würde gerne, genau, noch in Anbetracht der fortschreitenden Zeit nochmal auf so die Success-Komponente kommen. Also vielleicht nehmen wir jetzt mal an, das hat sehr gut funktioniert, Commercial hat geklappt, Technical hat geklappt und es gab eine Unterschrift für ein Commitment.
Ja.
Dann ist natürlich bei so einem Enterprising und trotzdem die Frage, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Aktivierung, Usage, also wie habt ihr sozusagen dann in der weiteren Betreuung die Org gebaut? Wer hat das gemacht? Wie habt ihr das strukturiert von da an? Das würde mich auch nochmal interessieren, ja, in eurem Best Practice Setup.
Genau, also vielleicht hier auch nochmal ganz wichtig, hatte ich beim letzten Mal gesagt, wir waren so ein Land and Expand Unternehmen.
Genau.
Also wir haben immer darauf gesetzt, auch zu bauen. Das heißt, unser Sales Prozess ist nicht an der Stage Win aufgehört, sondern er hatte danach noch weitere 5-6 Phasen, die nämlich die Phasen waren nach dem Win. Ne? Mhm. Und wir haben also bei jedem Kunden, wenn man gewonnen hat, ein Meeting aufgesetzt und haben so einen 30, 60, 90 Tage Plan aufgebaut mit Customer Success. Was wollen wir erreichen? Welche Unterstützung braucht ihr? Training etc. Das war bei uns alles umsonst. Wir haben dafür nicht zahlen lassen. Wir hatten also wenn es ein großer Kunde war, ich sage jetzt mal 250.000 ARR plus, dann wurde ein sogenannter Technical Account Manager zugeordnet. Mhm. Das heißt, das war jemand, der vielleicht maximal 5 Kunden betreut hat.
Okay.
Und der sozusagen einen Tag die Woche Zeit für den Kunden hat.
Und das war sozusagen parallel zu einem Success Manager, der eher die Beziehungsseite und die Human-Seite, jemand, der wirklich nochmal die technische Seite begleitet. Okay.
Ich würde ja sagen, das war fast wie ein Consultant,
ja,
der dir geholfen hat, der immer ein Dashboard gebaut hat, Alerts aufgesetzt hat, beim Upgrade geholfen hat, der ein Training durchgeführt hat. Das war so die eine Komponente. Und alles unter 250.000 war dann der Customer Success Manager. Und da würde ich sagen, das war jemand, der hatte roundabout 50 Kunden zugeordnet. Und die hat er einfach durchtelefoniert, ne? Um zu gucken, ist alles in Ordnung, brauchst du Unterstützung, gibt es irgendwelche Feature-Requests, ne? Also das war sozusagen das Team, und dann hatten wir natürlich ein klassisches Support-Team, First, Second Level, wenn es Probleme gab, die Tickets abgearbeitet haben. Ne? Also ja, das wurde aufgesetzt, 30, 60, 90 Plan, und dann von der Struktur her, wir hatten also keine zwei Sales-Teams, sowas wie das eine Team, das die Deals macht und das andere, was dann so Key-Accounting macht, sondern der den Deal gemacht hat, der hat den Kunden behalten und ist auch für jeden weiteren Net-New-ARR-Deal voll provisioniert worden.
Ja.
Ja, das heißt, der AE war also unheimlich incentiviert, den Kunden auch weiter zu betreuen, dort drin neue Projekte aufzutun und eng mit Customer Success zusammenarbeiten, dass alles funktioniert, um sozusagen mehr Software zu verkaufen. Ne? Und das hat auch hervorragend funktioniert. Also wir hatten Kunden, die wirklich klein angefangen haben. Also unser größter Kunde, der hat mit 8.000, das war ein 8.000 Dollar ERA-Deal und der war am Ende bei 3 Millionen ERA.
Wahnsinn. Und die Hypothese dahin, sorry bitte,
Mirko. Nee, und das ist natürlich genau das, was wir machen wollen. Das dauert manchmal Jahre, aber wir hatten viele Kunden, die von wenigen 1.000 Dollar auf hunderte 1.000 Dollar gewachsen sind.
Und deine Hypothese dahinter ist wahrscheinlich, dass der Beziehungsaufbau vor Signature des Vertrags eigentlich so intensiv schon ist und so wichtig, dass man dann nicht einfach übergeben kann an eine dritte fremde Person, die dann von da an das weitertreibt, sondern das Wissen, was der AI hat und die Beziehung in den Account rein, auch zu unterschiedlichen Stakeholdern, ist wahrscheinlich so wertvoll, dass der einfach die Beziehung weiter oder sinnvoll mit der höchsten Erfolgswahrscheinlichkeit zur Retention und zum Upselling einfach weitertreiben soll?
Also ich glaube, das ist ja eine Kostenfrage. Ne? Ich glaube, dass das Modell, was wir da gefahren haben, den AE draufzulassen, ein teures Modell ist. Ne? Mhm. Weil du ja volle Provision auf Ewigkeiten sozusagen dem AE gibst. Ich glaube, dass sobald du wächst, dass es sehr viel sinnvoller ist, dann ein Key-Accounting-System aufzubauen, was günstiger ist dann in der Betreuung. Und dann sagst du zum Beispiel, dass der, kenne ich sehr häufig, dass man sagt, nur die ersten 12 Monate
macht er
kriegt er noch die Provision. Ne? Bei uns hast du 3-4 Jahre noch Provision auf den Kunden bekommen, egal wie viel Aufwand du da reingesteckt hast. Ne? Also das ist, ich glaube, dass es ein sehr erfolgreiches Modell ist, weil du eben den AE motivierst, an dem Deal weiterzuarbeiten. Es hat auch ein paar Risiken. Wenn du nämlich dann mal einen guten, funktionierenden Kunden hast, dann ist es wahrscheinlich viel besser für den AE, seine Energie in diese 2-3 Top-Kunden zu stecken, wie neue Kunden zu generieren. Das kann man über Quota regeln, indem du Neukunden besser incentivierst, Neukundenbonus gibst etc. Aber ich glaube, dass es, ein teures Modell ist, aber ein Modell ist, womit du schnell wachsen kannst. Ne? Und dann ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn es eher auf Unit Economics ankommt und CAC etc., dass es Sinn macht, die Teams dann auch zu splitten.
Sehr spannend. Was würdest du sagen, gerade bei Enterprise-Kunden, Mirko, waren so die Erfolgsfaktoren, gerade im Success in diesen 30, 60, 90 Tagen? Weil oftmals sieht man auch, okay, ja, Vertrag unterschrieben, danach geht so ein bisschen der Fokus weg auf der Unternehmensseite und führt dazu, dass einfach die Relationship extrem beschädigt wird und dann eben nicht Retention und Expansion stattfindet, sondern Churn. Also was waren so für dich da die wichtigen Faktoren, wo hast du das Team drauf eingeschworen?
Also auch da vielleicht noch ein Punkt, der uns da ausgemacht hat bei Instana, wo heute noch viele drüber reden. Ich habe von Tag 1 haben wir ein sogenanntes, das hieß bei uns Instana-Portal gebaut. Wir hatten also ein Portal, das war fast wie unser selbstgebautes CRM, was dir Einsicht in die wichtigsten KPIs eines Kunden gegeben hat. Also wir hatten ein Portal, da konntest du reingehen, dann konntest du jeden Kunden angucken, dann konntest du das aufmachen und dann konntest du zum Beispiel sehen für uns, wie viele User loggen sich täglich ein? Also monthly, daily, wie viel Active User hast du? Welche Features von deinem Produkt werden genutzt? Wir konnten aber auch genau sehen, wir hatten ja sogenannte Agenten, wie viele Agenten sind installiert, wie viele liefern Daten, welche Technologien werden eingesetzt? Ne? Wie viel Java hat der, wie viel .NET? Ist eine neue Technologie dazugekommen, die wir noch nicht kannten? Wie viel Traffic hat der auf den Webseiten? Und so weiter. Also wir haben uns eigentlich alle Statistiken zu dem Kunden angeguckt und geguckt, wachsen die? Und hatten dann auch automatisierte Sales-Trigger. Wir haben dann zum Beispiel gesagt, hey, der Kunde ist gerade 20% in der Anzahl User gewachsen, der hat 2 neue Power-User, den solltest du mal anrufen. Ne? Oder die Anzahl der Agenten, die er gekauft hat, die ist jetzt schon bei 100%, der braucht mehr. Ne?
Ja.
Also wir hatten also sehr tiefe Insights und um auf die Frage zurückzukommen, das haben wir auch genutzt, um zu gucken, ist die Adoption. Also wir haben sehr viel Wert auf Adoption gelegt. Ja. Ne? Wir haben auch NPS-Scores ermittelt, automatisiert. Mhm. Und die waren auch im Tool. Also wir haben jeden User NPS machen lassen. Ne? Klassisch 0 bis 10, ne? 9 ja. und 10 sind gut. Und dann hast du auch zum Beispiel mal gesehen, der Kunde hat eine super NPS-Score, aber es gab User, die haben dir Nullen gegeben. Ne? Die haben gesagt, boah, Dreckstool, ne?
So, blick nicht durch.
Genau. Und das sind natürlich auch Trigger, den anzurufen, ne? Von Customer Success. Da musst du dann für sorgen, hey, ruf mal den User an, der hat vielleicht was nicht richtig verstanden oder er hat ein Problem gefunden und redet nicht mit dir. Und da haben wir extrem Wert drauf gelegt, ne? Die User glücklich zu machen, die Adoption hochzuhalten, NPS hochzuhalten. Also das waren wirklich Core-Metriken für uns. Und dann ist es aus meiner Sicht so, wenn ein Kunde dein Tool nutzt, also wenn es wirklich eingesetzt wird, wenn die Nutzer zufrieden sind, dann wächst du auch.
Ja,
gerade bei großen Kunden, dann wird das intern weiterempfohlen, dann kommen neue User drauf, es wird mehr deployed. Also das ist ein Automatismus, ne? Das heißt, komplett vom Mindset die ganze Company darauf ausrichten, dass man Kunden-Adoption hochhalten muss.
Und ich nehme an, Mirko, nicht nur die ersten 90 Tage, sondern eigentlich die ganze Zeit auch darüber hinaus, oder?
Auf jeden Fall, wobei ich auch, da muss man ganz ehrlich sein, wir haben teilweise auch sehr lange Deals gemacht, also 3 Jahre oder länger. Und da fällt ein bisschen die Energie ab, vor allem, wenn du große Deals gemacht hast. Also sagen wir mal, du hast einen Kunden, du weißt, ich habe jetzt einen Millionen-Deal gemacht und mehr werde ich dem auch in den nächsten 3 Jahren nicht verkaufen. Ja, weil das ist so, dann ist natürlich die Motivation, wenn du weißt, okay, der ist jetzt 3 Jahre mein Kunde, mehr werde ich dem eh nicht verkaufen. Kann man sich vorstellen, da fällt die Motivation so ein bisschen ab. Da muss man dann auch vorsichtig sein. Ne? Die steigt dann wieder, wenn du ein Jahr vor Ablauf bist. Ne? Dann startet Playoff wieder. Deswegen bin ich mittlerweile, auch bei Dash Zero, ich bin kein Fan von diesen langfristigen Verträgen. Das ist für beide Seiten nicht gut. Ich glaube, das ist nicht gut für den Kunden. Die machen das natürlich, um den Preis zu drücken. Aber ich glaube, dass es eine schlechte Idee ist, Verträge länger wie ein Jahr zu machen. Ne? Weil das auf beiden Seiten den Druck wegnimmt und das nicht gut. Ne? Also das haben wir auch gesehen, ne? Dass wir mal Kunden hatten, wo wir dann erst nach 2 Jahren gesagt haben, oh, guck mal, die haben das ja gar nicht installiert. Ne? Ja. Vielleicht sollten wir nochmal anrufen, sonst churnen die in einem Jahr. Ne? Aber der Fokus sollte eigentlich ständig darauf sein, hohe Adoption zu haben, unabhängig davon, ob du mehr verkaufst oder nicht. Ne? Aber das ist schwer zu machen, wenn du diese Incentive-Struktur hast und langfristige Deals.
Ja, und ist natürlich auch so ein bisschen bequemer für einen als Founder erstmal, zumindest im ersten Moment, und ne, gibt ja auch ein bisschen Sicherheit, aber ich gebe dir völlig recht, so die intrinsische Notwendigkeit, Qualität zu deliveren und Performance ist halt mit kürzeren Verträgen auf jeden Fall deutlich höher und man ist wahrscheinlich selbstkritischer und besser einfach auch in der Delivery, als wenn du halt 2 Jahre erstmal so ein bisschen unmotiviert, ich übertreibe natürlich, unmotiviert da vor dich hintingelst.
Ja, und das Feedback ist auch viel besser, ne? Also du willst ja Feedback haben.
Näher dran, mehr Feedback.
Du bist näher dran, du kriegst mehr Feedback, du verstehst, wenn du ein Problem hast. Und das ist eigentlich so wertvoll, ne? Diese Probleme sollte man als Founder auch nicht als Problem sehen, sondern als Chance, ne, das Feedback zu bekommen und das Produkt entsprechend anzupassen, dass es passt, ne? Das ist auch ein Mindset, ne? Dass man daran arbeitet, ne? Aber das ist natürlich, genau, bei langfristigen Verträgen, wenn du noch Upfront Payment hast, hast du natürlich auch einen besseren Cashflow. Das ist natürlich dann, das führt dazu, dass du da vielleicht ein bisschen die Motivation da schleifen lässt.
Motivation schleifen lassen wir beide definitiv nicht, Mirko, in den nächsten Monaten und Jahren. Hat mir einen Riesenspaß gemacht, mit dir hier nochmal in die zweite Runde zu gehen. Ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich wirklich gefreut.
Sehr gerne, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Upfront-Payment gibt es in Restaurants nicht, aber wir brauchen noch eine Restaurant-Empfehlung von dir. Eine hattest du letztes Mal schon gegeben, ich glaube im eigenen Interesse. Gibt es noch in deiner Heimatstadt einen zweiten guten Spot zum Essen, Trinken, den du empfehlen würdest?
Wir haben einige gute Restaurants. Was ich empfehlen würde, wenn man ins Bergische Land kommt, ist zum Beispiel Solingen Schloss Burg. Da gibt es einige nette, also bei uns gibt es die Bergische Waffeln. Und auch so ein komplettes Gedeck. Kann ich nur empfehlen, mal Schloss Burg oder unten an der Wupper gibt es ein paar nette Restaurationen. Kann man schön spazieren, wandern gehen, auch um die Sengbachtalsperre und dann irgendwo einzukehren und eine bergische Waffel mit heißen Kirschen.
Bergische Waffeln auf Schloss Burg, gerade hier im regnerischen Berlin, eine Top-Empfehlung. Mirko, ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich darauf, mit dir mal Bergische Waffeln essen zu gehen. Wir sehen uns zum Artist Summit und ich bedanke mich, wünsche dir eine tolle Restwoche von hier an.
Danke, jederzeit, komm vorbei. Ciao.
Ciao, mein Lieber.
Das war's für diese Woche. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören bei der ersten Artist on Air Doppelfolge mit Mirko Novakovic. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen für die Akquise und Betreuung eurer Enterprise Accounts. Viel Spaß, freudiges Bauen in den nächsten Tagen. Allen ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder nächsten Dienstag hier an gewohnter Stelle. Liebe Grüße, der Julius. Ciao, ciao.